Vor 24 Jahren gab es ein großes Sportereignis. Im Basketball bei der NBA, der Profiliga der Amerikaner. Es war das 6. Spiel der Finale. Die Chicago Bulls führten gegen die Utah Jazz mit 3-1. Und es fehlte wirklich nur noch ein Sieg, als Champion gekrönt zu werden. Doch gerade im Spiel lagen die Chicago Bulls mit 86-83 zurück. Und es war nur noch knapp 40 Sekunden zu spielen. Der Spieler mit der Nummer 23 verkürzte auf 85-86. Jetzt sind es nur noch 37 Sekunden zu spielen. Ja, aber Utah Jazz hatte jetzt den Ball. Und sie führten mit einem Punkt und haben den Ballbesitz. Natürlich lassen sie sich Zeit beim Angriff, weil sie wollen ja in den letzten Sekunden das Spiel mit dem letzten Wurf entscheiden. Dann wird der Ball zu Karl Malone gespielt, das ist der Superstar von der Utah Jazz. Doch die Nummer 23 von Chicago Bulls schlägt den Ball aus der Hand raus, schnappt sich den Ball und läuft zum gegnerischen Korb. Der Gegenspieler, der vor ihm stand, tanzt da aus, dass er sogar fast auf den Hosenboden fällt, springt hoch und trifft. Jetzt steht es 87-86 für die Chicago Bulls. Und es sind noch 5 Sekunden zu spielen. Utah Jazz startet noch einmal den Angriff, aber schafft den Dreier nicht zu versenken. Das Spiel ist aus und vorbei. Die Chicago Bulls sind erneut Champion geworden. Wieder war es der Spieler mit der Nummer 23, der das Spiel entschied. Sein Name lautet Michael Jordan. Und die Chicago Bulls, die vorher ohne Michael Jordan keine Titel gewonnen hat, hat mit der Ehre Michael Jordan 6 Titel gewonnen. Und weil MJ sozusagen abgekürzt für die Chicago Bulls waren, haben sie gewonnen und sind zu Champion geworden. Wer ist für dich? Wer steht dir zur Seite? Michael Jordan kann es nicht sein, denn er hat ja seine Karriere beendet. Und außerdem, wenn du kein Basketball spielst, hilft dir das eh nicht weiter. Aber wer steht dir zur Seite, wenn Schwierigkeiten sind oder du hast? Vielleicht dein Ehemann, deine Ehefrau, Kinder, Geschwister, Freunde, Kollegen, Mitglieder aus der Gemeinde. Helfen sie dir auch bei den Problemen? Ja, sie können vielleicht ein Stück auf deinem Lebensweg Unterstützung geben. Aber wer kann deine Schuld oder dein Versagen abnehmen oder für dich tragen? Wer spricht dich recht, wenn du schuldig bist? Wer reißt dein Leben um, wenn dein Versagen himmelschreiend ist? So wie Michael Jordan das beim Spiel für die Chicago Bulls gemacht hat. Wer ist für dich, wenn deine Taten gegen dich sprechen? Ja, was sagt die Bibel dazu? Bevor wir zu unserem Bibeltext gehen, möchte ich die ersten Kapitel des Römerbriefs zusammenfassen. Schon mal vorab, ich habe mir Hilfe von Nathan von Crosspoint genommen. Also in den ersten 3 Kapiteln des Römerbriefs zeigt Paulus, dass die Menschen Gerechtigkeit benötigen. Der Mensch hat ein Problem und das ist die Sünde. Sünde ist das Unrecht, was wir gegen Gott und anderen antun. Deshalb wird auch Ungerechtigkeit Sünde genannt. Gott ist dagegen heilig und vollkommen gerecht. Glaubst Und akzeptierst du diese Wahrheit? Gibt es wunderbare Neuigkeiten für dich? Aber wenn du die Gerechtigkeit hast, wirst du auch die Wahrheit hassen. Und das macht dich vor Gott schuldig. Und Gott, der die Sünde hasst, wird sein Zorn auf dich, ungerechten Menschen, kommen lassen. Einmal jene, die die Wahrheit kennen, aber nicht annehmen, oder diejenigen, die sich für die Schöpfung begeistern und nicht für den Schöpfer. Aber auch der Jude, der das Gesetz kennt und stolz auf seinen Gott ist, kann Gottes Zorn nicht von sich abwenden. Zwar kennt er das Gesetz und kann das Gute und Böse unterscheiden, aber diese völlig einhalten kann er trotzdem nicht. Ja, wer ist denn überhaupt gut? Niemand. Jeder Mensch lebt nach seinen eigenen Interessen und ist deshalb vor Gott schuldig. Aber Gott hat offenbart, dass er für Sünder Rechtfertigung gibt, und zwar durch den Glauben an Jesus Christus. Im Kapitel 4 beschreibt Paulus die Rechtfertigung durch Glauben anhand Abrahams neutestamentlichen Zeit. Und es hat sich nichts geändert. Der Weg, um mit Gott ins Reine zu kommen, ist gleich geblieben. Nur durch Glauben und nicht aus Werken wird der Mensch gerechtfertigt. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Doch wie ist Rechtfertigung aus Glauben überhaupt möglich? Welchen Glauben benötigt man? Gott aber erweist seine Liebe gegen uns dadurch, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Jesus nahm deine und meine Sünde am Kreuz, damit du und ich frei sein können. Weiter lesen wir im Kapitel 5, dass wir die Sünde durch unseren Urvater Adam erhalten haben, da sie, Adam und Eva, gegen Gott gesündigt haben und sich dadurch von Gott getrennt haben. Seitdem ist jeder Mensch ein Sünder von Geburt an. Aber auch wenn du an Gott glaubst, bist du nicht frei von der Sünde. Und wegen dieser Sünde muss Gott dich richten. Du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Und durch diesen Glauben bist du durch Jesus Christus gerechtfertigt. Und du bekommst ein neues Leben, eine neue Abstammung, weil Gott dich mit Jesus identifiziert. Das bedeutet, in deinem alten Leben warst du ein Sünder vor Gott und musstest sterben. Jetzt bist du eine lebendige, gerechte Person vor Gott in Christus Jesus und nichts kann dich aus dieser Position herausreißen. In Kapitel 6 schreibt Paulus, ob ich weiter sündigen kann, weil ich die Sicherheit habe, nie wieder verurteilt zu werden. Macht es die Gottesgnade noch größer, wenn ich mehr sündige? Diese Frage stellt sich nicht, weil es unmöglich ist. Was hat Gott gesagt? Du bist mit Christus gekreuzigt, du bist gestorben. Dein altes Leben wurde beendet, gerade um dich von der Sünde zu befreien. Weil Sünde einen toten Menschen nicht verführen oder beherrschen kann. Du bist der Sünde tot und deshalb frei und lebendig in Jesus Christus. In Kapitel 7 geht es dann um die Identität eines Christen. Gott benutzt das Gesetz als Hilfsmittel, dass wir sehen, was Sünde ist. Denn unser innerster Wunsch strebt nicht danach, sich Gott zu unterordnen, sondern nach all unseren Lüsten und Wünschen zu leben. Das zeigt uns das Gesetz. Aber man ist doch frei und hat neues Leben, Christus. Ja, du bist perfekt und seitdem du an Christus glaubst, hast du den Wunsch, Gottes Willen zu tun. In deiner neuen Identität hast du keine Sünde. Denn es ist perfekt in Christus und sein Leben ist in dir. Aber irgendwo gibt es ein Problem. Ja, in deinem Körper. Dein inneres Wesen ist völlig erneuert, aber dein Körper nicht. Dein sündiger Körper kann dich und die Handlung deines Körpers beeinflussen. Ich bin perfekt, aber ich habe die Sünde in meinem Körper. Ich bin auch verantwortlich, wenn ich die Sünde, die Kontrolle über meine körperliche Handlung übernehmen lasse. Aber wenn ich sündige, bin ich nicht, der es tut, sondern die Sünde in mir. Im Kapitel 8 ist eine Zusammenfassung der vorherigen Kapitel. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Das ist die Rechtfertigung des Sünders. Weil wir gerecht gesprochen sind in Jesus Christus. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Dies ist die Rechtfertigung eines Sünders. Unser Das Leben und unsere neue Identität haben wir in Christus Jesus empfangen. Als du Jesus vertraut hast, erhielst du nicht nur die Rechtfertigung der Sünden und die Rechtfertigung des Lebens, sondern auch die Rechtfertigung des Geistes. Die Person des Heiligen Geistes ist eine Lebensversicherung und eine Energiequelle. Der Geist Christi ist in uns und wenn Christus in dir ist, obwohl dein Körper wegen der Sünde tot ist, so ist der Geist Leben, wegen der Gerechtigkeit. Also, Gott hat eine Garantie des Lebens gegeben, weil wir seinen Geist haben. Und es wäre ungerecht, wenn er uns jetzt sterben lassen würde, weil wir den Geist des Lebens in uns haben. Der Heilige Geist kämpft für dich, um die Sünde zu töten. Eigentlich könnten wir hier die Predigt beenden, denn das Evangelium haben wir in den ersten Kapiteln gehört. Aber im Kapitel 8 ist der Höhepunkt des Römerbriefes. Und für die Christen, die an das Evangelium glauben, Hoffnung und Zuversicht. Deswegen möchte ich einen Abschnitt aus dem Kapitel 8 lesen und dir Hoffnung und Zuversicht in Gott geben. Ihr könnt die Bibelstelle aufschlagen in Römer 8, Verse 31 bis 34. Römer 8, Verse 31 bis 34. Denn unser Thema lautet heute, Gott ist für dich. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. In diesem Abschnitt stellt Paulus mehrere Fragen, aber er beantwortet sie auch. Und wir wollen den Abschnitt etwas näher betrachten. Was sollen wir hier noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Was soll denn Paulus auch noch schreiben? Er hat fast in den 8 Kapiteln das Evangelium ausführlich erläutert. Aber es ist ihm nicht genug. Er will dir als Christen noch mehr Hoffnung geben. Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Die Antwort folgt danach. Mit er ist Gott gemeint, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle hingegeben hat. Aber wieso hat Gott seinen Sohn nicht verschont? Wenn wir an Jesu Gebet in Gethsemane denken, da hat Jesus gesagt, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der, der deine geschehe. Und wenn wir weiterlesen, und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und wir wissen, dass Gottes Willen geschehen ist. Gott sei Dank. Jesus hatte wahrscheinlich nicht so große Angst vor den körperlichen Qualen, denn er wusste, dass sie ihm bevorstehen. Obwohl diese brutal sein würden. Es gibt viele Märtyrer, die starben und haben teilweise gesungen, aber Jesus nicht. Die Märtyrer erwarteten manchmal ein brennender Scheiterhaufen. Christus erwartete den kolossalen Feuerball, mit den Sünden der Welt beladen. Weil er Gott war, kannte er die Intensität des Gerichts. Und als Mensch musste er die Sünde auf sich nehmen. Er fürchtete Gott und wusste, dass er ihm gegenüber treten musste. Als makelloses Lamm, das nun mit den Sünden der Welt beladen war. Er würde sich dem unerträglichen Antlitz des Zorns Gottes stellen müssen. Niemand hasst die Sünde mehr als der Sohn Gottes. Und niemand wusste, wie erbarmungslos Gott Sünde richten würde. Gott würde Jesus nicht mit Barmherzigkeit treffen. Gott zerschlug Jesus mit Leidenschaft. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Jesaja 53, 10. Und im Psalm 76 fragt der Psalmist, wer kann in deiner Gegenwart bestehen, wenn du zornig bist? Die Antwort ist Jesus Christus. Weil er Gott war, war er der Einzige, der in der Gegenwart Gottes stehen konnte und nicht vernichtet wurde. Gott goss seinen Zorn über Jesus aus und der Druck stieg und stieg und stieg. Aber Jesus konnte nicht sterben. Keine Druckentlassung und auch keine Erlösung durch den Tod. Schmerz erfüllte Jesu Seele. Der ewige Zorn Gottes in den 3 quälenden Stunden zu ertragen. Ein göttliches Urteil, das von einem menschlichen Wesen getragen wird. Wir werden niemals verstehen, wie tief der Schmerz war oder was Jesus am Kreuz leiden musste. Alle Wellen des Zorns von Gott trafen Jesus auf einmal. Und der kolossale Feuerball war im Vergleich dazu ein Atom. Und Jesus allein wird den Rest der Ewigkeit die Erinnerung an diesen schmerzhaften Moment tragen. Die vernarbten Hände und Füße und die durchbohrte Seite. In Jesaja 53, die Verse 5 und 6 steht, und doch war er verwundet um unserer Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen. Die Strafe war auf ihn gelegt zu unserem Frieden. und durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich seinen eigenen Wege zu. Der Herr aber hat unsere aller Schuld auf ihn fallen lassen. Jesus Christus wurde aktiv von Gott zerschlagen. Aber der Schmerz wurde noch schlimmer, da der Mensch, Jesus Christus, in diesem Augenblick von Gott verlassen war. Er hatte keine Verbindung zu diesem Gott, der ihn schlug. Wegen meiner Übertretungen bekam er das göttliche Gericht. Und in dieser kurzen Zeit musste er die ganzen Schläge meiner Sünde ertragen. Aber nicht nur meine, sondern auch deine. Und letztlich die Sünde der ganzen Menschheit. Gott war nicht abwesend am Kreuz, aber Gott wandte sein Gesicht von Jesus ab. Am Kreuz war Jesus, der Mensch, von Gott verlassen. Sein ganzes Leben lang hatte Jesus auf Gottes Angesicht geblickt, durch alle Prüfungen und Verfolgen hindurch. Aber jetzt hat sich Gott abgewendet. Jesus war verlassen. Er war am Kreuz genagelt, er war verflucht. In Markus 15, 34, und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Keine Antwort, keine Liebe, nur Gericht. Nur für mich, nur für dich, Gott ist für dich. Und wieso sollte er uns nicht alles schenken? Jesus musste so viel ertragen, und er war Gottes Sohn. Wieso sollte er uns nicht deswegen alles schenken? Vergebung der Sünde, den Heiligen Geist, ewiges Leben. Ja, Gott ist für dich. Wenn wir weiterlesen, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Und ich habe mir drei Punkte für eine Möglichkeit einer Anklage herausgenommen. Als erstes Satan. Satan wird dich anklagen wollen. Das können wir auch um Hiob lesen, als er die Umstände von Hiob ändern möchte, damit er sich von Gott abwendet. Im ersten Kapitel in Hiob wird seine Familie und sein Besitz entnommen und im zweiten Kapitel seine Gesundheit. Aber Satan musste sein Leben schonen von Hiob. Zweitens die Mitmenschen, das können wir in Johannes Kapitel 8 lesen, als die Hure auf frischer Tat beim Ehebrechen erwischt worden ist, da wollten die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Hure steinigen und fragten nach Jesu Meinung. Und es steht geschrieben, dies aber sagten sie ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Und die Antwort von Jesus lautet, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und drittens, ich selbst. Die Bibel spricht zwar nicht über jede Idee, sich selbst zu vergeben. Sie sagt, wir sollen anderen vergeben, wenn sie etwas gegen uns getan haben und Vergebung suchen. Sollte aber dir der Gedanke aufkommen, möchte ich es aufklären. Wenn wir daran glauben, dass Jesus Christus bereits für unsere Sünden gestorben ist und bezahlt hat alles als Erlöser, und an den Herrn glauben. Um Gottes Vergebung bitten, vergibt uns Gott. 1. Johannes 1, 9. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Bei allen diesen drei Punkten ist Gott der Herrscher, der über das Leben und über die Vergebung der Sünde bestimmen kann. Gott rechtfertigt, Gott entschuldigt dich. Und wenn man Römer 8, 30 liest, und wenn Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seiner Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Dieser Vers wurde in der abgeschlossenen Vergangenheit geschrieben. Das heißt, du bist safe. Gott ist für dich. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer ist da, der verurteilt, ist vielleicht etwas besser zu verstehen. Zwar betrachten wir gewöhnlich Gott als den Richter, von dem wir alle erscheinen müssen, aber in Wahrheit werden wir von Jesus gerichtet. In Johannes Kapitel 5, Verse, ab die Verse 22. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Unserem Herrn Jesus wurde das Gericht übertragen, weil er der Menschensohn ist. Und dieser Titel knüpft ihn an die Erde und seinen irdischen Auftrag. Warum muss der Weltrichter Mensch sein und auf der Erde gelebt haben? Damit alle Ausreden widerlegt sind, die sich die Menschen einfallen lassen. Warum muss der Weltrichter auch zugleich Gott sein? Damit sein Gericht wahr und gerecht ist. Die Menschwerdung hat also eine unausweichliche Auswirkung auf unser Gottesbild, unsere Heilslehre, unser tägliches Leben, unsere drängenden Bedürfnisse und die Zukunft. Sie ist der wesentliche Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Und wenn man im Johannes 5 weiterliest, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ja, Jesus ist für dich. In einem Lied sind so wunderbare Worte geschrieben: Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zerspringen. Lehre mich, immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als Hass, größer als Lügen, größer als Tod und Gewalt. Größer als jeder Umstand, größer als Angst, mein Gott ist der Größte. Was für eine Hoffnung, was für eine Zuversicht. Und Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, denn der Heilige Geist kämpft für dich, um die Sünde zu töten. Du musst nur den Heiligen Geist an dir arbeiten lassen und ihm den ganzen Raum zur Verfügung stellen und sich nicht an schlechte Dinge und Gewohnheiten klammern, die sein Handeln einschränken. Eigentlich sollte alles, was ein Christ tut, vom Geist geleitet sein. Und das wird es auch, wenn du deine eigenen Wünsche, Ziele, Pläne und natürliche Sünden loslassen und Gott die Kontrolle über dein Leben geben kannst. Achte darauf, dass du deine Sünden bekämpfst und alles wegräumst, was den Heiligen Geist davon abhält, dein ganzes Denken, deine Emotionen und Handlungen zu beeinflussen. Man könnte es so sagen, lass los und lass Gott. Und diesen Kampf wollen wir, solange wir leben, kämpfen. Auch wenn wir immer wieder versagen, haben wir eine Hoffnung und Zuversicht als Christen. Denn Jesus hat für deine Schuldbefreiung gesorgt, weil er für dich ist. Wir sind Champion und das nicht sechsfach wie Michael Jordan, sondern ewig. Gott ist für dich. Amen. Wir stehen nur auf zum Gebet. Herr, danke, dass du so wunderbar und groß bist, Herr. Danke, Herr, dass du uns rechtfertigst. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hast, dass er für uns die Erlösung von den Sünden befreit. Vielen Dank dafür. Und die, die das an dir anglauben, die rechtfertigst du. Vielen Dank dafür. Danke, Herr, dass du uns so durch das Leben trägst. Und Herr, lehre uns, dass der Heilige Geist uns führt und dass wir einfach ihn sein Werk machen lassen, dass wir alle unsere eigenen Wünsche und Süchte liegen lassen und den Heiligen Geist leiten lassen. Und Herr, danke, dass du uns safe gesichert hast in die Ewigkeit. Und Herr, segne uns dabei, dass du in allen Dingen verherrlicht wirst. Amen.